Einen wunderschönen guten Morgen. Gerade noch dabei beschäftigt, die Zoom-Daten nochmal zu Malek zu schicken. Der war vorhin auch kurz mit dabei, aber anscheinend hat er den Link jetzt verlegt und braucht irgendwie die Nummer 806, glaube ich, oder so. Und ja, also sind schon alle dabei. Sehr gut. Römer 13, Vers 7. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Den Vers zitiere ich eigentlich auch immer, um eben, wenn ich von einem anderen Bruder etwas verwende, um ihm die Ehre zu geben. Und die ersten beiden Punkte der heutigen Predigt gehen ihm zurück auf eine Gliederung von dem Bruder Mark Copeland, dem ich hiermit die Ehre geben möchte. Die Gliederung von seiner Predigt war überschrieben mit The Single Christian oder auf Deutsch der alleinstehende Christ. Ich habe als alternativen Titel jetzt mir auch überlegt, Familienstand, Verständnis und die Quelle. Okay, wollen wir mal sehen, wo wir starten und wo wir dann landen. Vor einigen Jahren hat es eine Zeit gegeben, da hatten wir irgendwie regelmäßig bei den Ansagen, also wir haben das nächste Eheseminar, Nachtreffen oder wir veranstalten nochmal ein Eheseminar oder Ehe hier und dort und da und Familie. Also es schien sich gefühlt sehr viel eben um Ehe, um Familie zu drehen. Und manchmal scheint das so, denn das Thema ist ja damit nicht erschöpft, sondern es geht dann auch um Kinder und es geht um, naja, alles, was damit zusammenhängt. Die Palette ist ziemlich breit. Und so ist es dann vielleicht schwierig und eine Herausforderung, wenn diejenigen, die ja all diese Herausforderungen nicht haben, die alleinstehend sind, ja, die kommen irgendwie gar nicht vorgefühlt und das ist eben eine Herausforderung. Dass man sich eben dann außen vor fühlt, wie gehen wir eigentlich damit um? Okay. Ganz kurz Familienstand, das ist vielleicht nicht jedem so klar. Der Familienstand, in Deutschland muss man das wissen, weil wenn du Formulare ausfüllst, dann musst du wissen, was du für einen Familienstand hast. Gibt aber meistens zum Glück, kann man dann ankreuzen oder abhaken, was man ist. Man ist entweder ledig oder verheiratet oder geschieden oder verwitwet. Das sind so normalerweise die Auswahlmöglichkeiten. Wenn wir jetzt gleich von alleinstehend, wenn ich von alleinstehend spreche, dann meine ich eigentlich einen Haushalt, wo nur eine Person lebt. Und das Ziel der heutigen Predigt ist, um Verständnis zu werben. Und heute einmal ganz speziell für die Alleinstehenden. Und uns alle auf die Quelle hinzuweisen, die immer Verständnis für uns hat und alles bereithält, was wir brauchen. Um dieses Ziel zu erreichen, beantworten wir zunächst unter Punkt 1 einige Fragen. Unter Punkt 2 betrachten wir dann einige Ratschläge für uns alle, bevor wir dann unter Punkt 3 auf eine große Herausforderung zu sprechen kommen, die eben auch uns alle betrifft und die auch nicht ganz neu ist. Kommen wir also zu Punkt Nummer 1. Ein paar Fragen zum Familienstand. Warum ist jemand alleinstehend oder ledig? Manche Menschen sind alleinstehend aufgrund der Lebensumstände. Frauen oder Männer, die nicht oder vielleicht noch nicht den richtigen Partner gefunden haben. Meine große Schwester zum Beispiel war, ich glaube, 25 Jahre allein und hat jetzt mit Mitte 50 jemanden gefunden. Und so kann es eine ganz, ganz lange Zeit auch geben. Und letztendlich hat sie eben nicht den richtigen gefunden. Oder die ehemalige Klavierlehrerin von meiner Frau, die war fast ihr ganzes Leben alleinstehend und hat dann mit, ich glaube, 70 Jahren geheiratet, weil ihre Jugendliebe, die damals sich für jemand anderes entschieden hat, inzwischen verwitwet war, und dann haben die sich wieder getroffen. Und so kann es sein, dass man das fast das ganze Leben lang alleinstehend ist, weil man vielleicht eben auch nicht den richtigen Partner gefunden hat. Und dabei ist mir sofort eingefallen, manche von euch kennen vielleicht die Stellen in den Sprüchen. In Sprüche 21 zum Beispiel heißt es in Vers 9, besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen, als eine zänkische Frau in ein gemeinsames Haus. Oder weiter dann in Vers 19, besser ist es, im Land der Wüste zu wohnen, als eine zänkische Frau und Verdruss. Sprüche 27, 15, ein tropfendes Dach, das einen vertreibt am Tag des Regengusses, und eine zänkische Frau gleichen sich. Gut, es gibt auch sicherlich zänkische Männer, also. Aber ihr versteht vielleicht, manchmal ist es vielleicht sogar besser, alleine zu sein, als eine Alternative, die sehr, sehr viel Zank und Streit bringt. Gut, es gibt eben auch Frauen und Männer, die geschieden sind, vielleicht auch ohne eigene Schuld, und sie sind allein. Es gibt Verwitwete, die vielleicht nach vielen, vielen Jahren, vielleicht nur nach einigen Jahren allein sind und sich auf neue Umstände einstellen müssen. Und dann gibt es natürlich auch die, die einfach noch zu jung sind zum Heiraten und die noch gar nicht so weit sind. Gut, das sind dann die, aufgrund der Lebensumstände. Und dann gibt es eben auch die, die aus freien Stücken alleine sind. Vielleicht sehen sie eben, dass das Leben als lediger Mensch seine ganz eigenen Vorteile hat. Vielleicht haben sie sich aber auch entschieden, alleine zu bleiben, um Gott besser dienen zu können. Jesus sagt in Kapitel 19 im Matthäusevangelium, dass es Verschnittene gibt, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Paulus betrachtet das und seinen Familienstand in der Situation in 1. Korinther 7 als eine Gnadengabe von Gott. Er sagt in 1. Korinther 7,7: Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Und manche sind vielleicht ganz einfach auch allein zufrieden. Es gibt jedenfalls schon verschiedenste Gründe dafür, alleinstehend zu sein. Und wir sollten einfach vorsichtig sein, irgendwelche Annahmen zu treffen, denn das ist unter Umständen ein sehr eben privates und persönliches Thema, wo Verständnis angebracht ist. Ja, also warum ist jemand alleinstehend? Aber was sind denn Vorteile, wenn man alleinstehend ist? Auch dazu sagt Paulus etwas in 1. Korinther 7. Ja, man hat dann weniger Sorgen und weniger Kümmern in Zeiten der Bedrängnis, in Zeiten der Verfolgung. Und dann kann es durchaus ein Segen sein, sich eben nicht um Frau, Mann, um Kinder sorgen zu müssen. In Vers 26, 1. Korinther 7, lesen wir: Ich meine nun, dass es dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist. Dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben. Ich aber schone euch. Also Paulus hat auch da das Wohl seiner Zuhörer durchaus im Blick. Und in Zeiten von Krieg und anderen Tragödien, wenn man sich nicht um eine Familie Sorgen machen muss, ist das durchaus von Vorteil, allein zu sein. Auch die Freiheit, Gott zu dienen, ist, wenn du alleinstehend bist, eben auch anders, als wenn du familiäre Verpflichtungen hast, dich immer abstimmen musst. Paulus schreibt das dann so in 1. Korinther 7, 2, ab 32. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt. Wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Es gibt eben Gelegenheiten, Möglichkeiten, Gott zu dienen. Wenn du alleine bist, dann musst du niemanden fragen, dich mit niemandem abstimmen, sondern kannst frei aus deinem Herzen heraus Gott dienen. Und zudem, alles alleine machen zu müssen, bringt auch oft eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit hervor. Viele kennen das aus dem Beruf. Da gibt es dann diejenigen, die nur eine Sache machen, ganz speziell. Man sagt das dann so, das sind so die Fachidioten, die nur ihre eine Sache super können, aber ansonsten, ja. Manchmal erscheinen eben dann Menschen lebensuntüchtig, aber wenn du alleinstehend bist, dann bleibt dir eigentlich keine andere Wahl. Du musst ja irgendwie alles auf die Reihe bekommen. Und das ist ganz erstaunlich, wozu wir Menschen in der Lage sind, ja, wenn es wirklich sein muss. Aber was sind denn auch die Nachteile, alleinstehend zu sein? Gut, wenn ich alleine bin, dann bin ich der Gefahr von Versuchungen ausgesetzt. Und da ist niemand, der mir vielleicht über die Schulter schaut, wenn ich vorm Computer sitze, wenn ich alleine zu Hause bin. Und ja, körperliche Bedürfnisse können auch sehr, sehr stark sein. Und auch das schreibt Paulus ja anscheinend als eine Antwort auf die Frage, wie ist das eigentlich so mit der Ehe? Naja, um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Es ist eben nicht jedem diese Gnadengabe gegeben, von der Paulus spricht. Und wenn die Lebensumstände die Ursache dafür sind, dass ich alleinstehend bin, muss ich eben besonders aufmerksam sein. Wenn ich also gerne einen Partner hätte, aber die Lebensumstände lassen das zurzeit nicht zu, dann ist eben die Gefahr von Versuchungen noch umso realer. Und auf wen kann man sich dann stützen? 1. Korinther 10, Vers 13, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern dass er mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und das ist etwas, was uns begleiten, natürlich alle, nicht nur die Alleinstehenden begleiten kann, in allen Versuchungen. Aber da ist natürlich auch die Gefahr von Vereinsamung, von Verlassenheit. Einerseits kann Alleinsein erstmal an sich etwas sein, was wir durchaus genießen können. Was Schönes, Ruhe zu haben. Also meine Mutter, als sie dann verwitwet war, sie hat sich gefreut, wenn wir kamen und sie hat sich gefreut, wenn wir wieder gingen. Weil sie dann eben auch die Stille, die Ruhe, das Alleinsein genossen hat. Aber wenn es halt immer nur still ist und keiner da ist und wenig Kontakte oder keine Kontakte, dann kann das Alleinsein eben zu Vereinsamung führen, zu Depression. Und wenn ich mich immer um alles selbst kümmern muss, immer, und du nicht sagen kannst, hilf du mir bitte dabei, kannst du mir das bitte abnehmen, dann kann das eben eine große Last sein. Ja, keine Arbeitsteilung, das ist so eine große Hilfe, wenn dir jemand mal auch etwas abnimmt. Oder einfach ein Zuspruch, wenn es einem nicht so gut geht. Das ist ganz praktisch ein großer Nachteil, ein Problem. Und dann kann es auch noch die Gefahr geben, ja, dass wir uns, wenn ich alleine bin, dass sich eben alles um mich dreht, letztendlich. Wenn ich alleine lebe, dann ist es einfach nur noch meinen eigenen Weg zu gehen und zu sehen. Und da ist auch keiner, der mir dann auch sagt, oh, es gibt vielleicht noch diese Alternative oder diese. Und wenn ich mich dann gar nicht mehr anpassen muss, auch das hat mal meine Schwester in den Jahren so gesagt, also sie hätte auch gar keine Lust, sich jetzt dann an so vieles anpassen zu müssen, wenn man jetzt einen Partner hat. Du hast irgendwie viele, viele, viele Jahre alleine gelebt. Du hast eben deine eigenen Macken. Du machst das so links rum und dann kommt da jemand, der macht das rechts rum und das willst du einfach gar nicht mehr. Ja, also diese Flexibilität, die geht dann auch ein Stück weit verloren. Aber als Ergebnis können wir jedenfalls sagen, das Leben als Alleinstehender ist eben anders. Es ist anders, als wenn ich verheiratet bin, aber das ist nicht besser oder nicht schlechter. Es hat eben seine eigenen Herausforderungen, derer wir uns bewusst sein sollten, egal in welchem Familienstand wir sind. Und Wolfgang hat das, glaube ich, sonst auch immer gesagt, ihr kennt das, Verheiratete lösen gemeinsam Probleme, die sie gar nicht gehabt hätten, wenn sie allein geblieben wären. Ja. Ein Freund von mir hat immer gesagt, zu zweit ist der Euro, also damals noch D-Mark, zu zweit ist die D-Mark nur 50 Pfennig wert, also heute zu zweit ist der Euro nur noch 50 Cent wert. Ja, ist auch was dran. Nun kommen wir zu Punkt Nummer 2 und betrachten wir einige Ratschläge. Ja, für die, die alleinstehend sind, mach dir die Vorteile zunutze, die du hast. Gebrauche deine Freiheit, gebrauche deine Zeit, um Gott zu dienen, um Geschwistern zu dienen. Und ein kurzes Beispiel. Hast du jemals Otto um Hilfe gebeten? Also ich ja. Und was ist die Antwort? Was soll ich tun? Wann? Ich bin da. Frag mal Rüdiger um Hilfe. Da muss ich mal immer meinen Kalender schauen. Ich muss mit meiner Frau sprechen. Wann? Also, okay. Also, es ist ein wunderbares Beispiel. Und wenn wir an unsere alleinstehenden Geschwister denken, dann fallen euch auch viele andere Beispiele ein. Ja, sei eben nicht egoistisch mit der Extrazeit und der Freiheit, die du hast. Und sei wachsam und sei dir der Gefahren bewusst, die es eben gibt mit Versuchung oder Vereinsamung. wenn wir das merken, wenn ich alleinstehend bin und merke, ich brauche auch mehr Gemeinschaft, dann ja, versuche Gemeinschaft zu suchen, nimm Einladungen an, versuche Gelegenheiten zu schaffen, andere zu treffen, dass man sich nicht um sich selber so dreht. Und die Gefahr, in der stehen wir natürlich auch sonst alle, dass sich nicht nur der Alleinstehende um sich dreht, aber das Problem haben wir als Familie ja auch, wenn sich nur noch alles um uns dreht und wir quasi nicht mehr über unseren Haushalt hinausschauen. Also diese Gefahr haben wir natürlich auch. Und vergiss nicht, dass du ein Teil von Gottes Familie bist. Und du bist nicht allein. Du hast Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Markus 10, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Und viele von uns durften das schon erleben, wenn wir in die Welt hinausgehen, dass wir Geschwister finden, die sich kümmern, die bereit sind zu lieben. Und Ratschläge für die, die eben nicht alleinstehend sind. Dass wir die annehmen, die sich eben dafür entschieden haben, auch allein zu sein. Und wenn sie eben diese Gnadengabe von Gott haben, dann sieh du sie nicht als komisch an. Danke Gott für die unterschiedlichen Gaben. Und arbeite und diene mit ihnen, mit denen, die ihren Stand für einen besonderen Dienst für Gott nutzen. Und dass wir Verständnis aufbringen für die, deren Lebensumstände ihr Alleinsein verursacht haben. Das ist schwer, damit umzugehen. Und dass wir sensibel gegenüber allen sind, ob bewusst oder eben aus den Umständen heraus, dass wir wissen, sie haben ein Bedürfnis, Gemeinschaft zu haben. Und sie sind Teil der Familie, dass wir füreinander sorgen. Und dass wir auch aufeinander zugehen und uns da immer und immer wieder auch daran erinnern. Und es gibt einfach auch Zeiten, gerade auch als Familie, da drehst du dich fast nur um dich selbst, weil du immer wieder Baustellen hast und neue Baustellen. So ist das eben auch gerade, wenn du Kinder hast, die sich entwickeln und dann kommt die nächste Stufe, dann hast du mehrere Kinder und irgendwo bei jedem Kind ist immer was los. Oder in der Ehe, die verändert sich dann dadurch. Also das ist immer und immer wieder, das ist ganz oft nicht böse gemeint und einfach eine Tatsache, dass all diese Jahre sehr viel Zeit, sehr viel Kraft, sehr viel einfach Gedanken gebunden sind in und durch die eigene Familie. Das heißt nicht, dass es da nicht auch Offenheit da gibt, aber das ist eben schwer, selber aktiv zu werden in dieser Zeit. Also der Schlüssel jedenfalls liegt für uns alle sicher in der Gemeinschaft miteinander. Dass wir miteinander Kontakt haben, aber dass wir uns auch öffnen. Dass wir über diese Schwierigkeiten reden und dass wir Geduld miteinander haben und einander vergeben. Kommen wir zum dritten Punkt und der ist auch ganz unabhängig von unserem Familienstand zu betrachten. Aber, Punkt Nummer drei, aber ich bin unzufrieden, ich bin so unglücklich in meinem Familienstand. Beispiel Nummer 1, ich suche eine Frau, aber ich finde keine. Und da ist keine Lösung in Sicht und niemand hilft mir. Und niemand hat Verständnis für mich. Was ist dein Ratschlag? Beispiel Nummer 2. Nun habe ich eine Frau gefunden, aber es klappt nicht mit dem Kinderwunsch. Es ist keine Lösung in Sicht. Niemand hilft mir. Niemand hat Verständnis für mich. Wie gehst du damit um? Wie ist dein Ratschlag? Studienkollegen von mir, da ist die Ehe fast zerbrochen, weil es eben mit dem Kinderwunsch nicht geklappt hat. Die haben alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, aber nein, hat nicht sollen sein. In dem Film Facing the Giants, ein Footballfilm, da gibt es dann eine Szene, der Coach und seine Frau, denen ging es so. Viel versucht, alles Mögliche, lange Zeit, keine Kinder. Und da fragt er dann seine Frau, wenn Gott dir niemals Kinder geben wird, wirst du ihn dann immer noch lieben? So if God never gives you children, will you still love him? Beispiel Nummer 3, nun habe ich eine Frau und Kinder, aber es ist nur Stress und Ärger da. Keine Lösung in Sicht, niemand hilft mir, niemand hat Verständnis für mich. Wer hat sich denn die Frau ausgesucht? Wer hat sich denn für die Kinder entschieden? Ich wünschte, ich wäre wieder allein. Und das ist eben diese eine Tatsache auch, das Gras auf der anderen Seite des Zauns erscheint uns Menschen immer grüner. Oh, ist das saftig da drüben. Ich möchte so gern da sein. Dann wird es mir gut gehen. Und dann ist man auf der anderen Seite und sieht, da sind irgendwie vielleicht doch auch braune Flecken dazwischen. Man guckt zurück und denkt sich, ist das da hinten aber grün? Sind die Lebensumstände entscheidend für unsere Zufriedenheit? Für unser Glück? Und Paulus schreibt eben über seine Lebensumstände im Philipperbrief aus dem Gefängnis heraus. Da schreibt er dann, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Aber worum geht es da? Es geht nicht um den Erfolg beim Sport und ich kann jetzt 100 Meter unter was weiß ich laufen. Nee. Es geht darum um den Mangel, was ihm fehlt. Er hat gelernt, sich darin zu begnügen, worin er war. Paulus hat gelernt, sich darin zu begnügen, worin er war. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Also die Lebensumstände haben für Paulus nicht die entscheidende Rolle gespielt, sondern Gott. Und er war verlassen von anderen. Paulus hat Gegenwind und Probleme gehabt. Aber er sagt, meine Gnade genügt dir, sagt Gott zu ihm, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Wo suche ich die Erfüllung meiner Bedürfnisse? Und wo liegt die Quelle meiner Zufrieden oder Unzufriedenheit? Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir nochmal klar geworden. Ja, wenn du eine Frau suchst und du findest keine und du bist so verzweifelt oder die Schritte weiter und immer passt irgendwas nicht. Und fiel mir ein, Mensch, das ist doch eine Krankheit des Herzens. Und in der Tat, dann habe ich nochmal nachgelesen im vergangenen Herbst. Da haben wir ein paar Krankheiten des Herzens angeschaut. Unzufriedenheit. Woher rührt dann die Unzufriedenheit, wenn ich mit meinem Familienstand nicht zufrieden bin? Man kann ja nach etwas anderem suchen und streben und das ist auch vollkommen in Ordnung und eine große Freude. Ich schaue jetzt gerade Johanna und Mohammed an, die sich ja füreinander entschieden haben, die verlobt sind. Das ist wunderbar. Aber davon hängt ja nicht ihre Glückseligkeit ab. Also wenn ich murre, wenn ich nörgel, wenn ich nur negative Sichtweisen habe, unrealistische Erwartungen, fehlende Dankbarkeit für meine Situation, für meinen Familienstand, dann ist mit meinem Herzen etwas nicht ganz okay. Und mir ist dann gestern selber auch aufgefallen, dass mein Herz in der letzten Woche auch sehr gelitten hat, sehr angestrengt war. Ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub und die letzte Woche war in der Arbeit sehr anstrengend und dann sind noch so viele andere Fragen und Dinge zu erledigen und so viel auf dem Zettel, dass ich auch ein wenig dann das Wesentliche aus dem Blick verloren habe. Daran hängt meine Zufriedenheit oder soll sie nicht hängen, dass ich alles auf die Reihe kriege, dass ich bei der Arbeit alles erledigt habe und ich kann 2 Wochen beruhigt in Urlaub gehen oder ich habe, nee. Ich habe da in meiner Predigt nachgeschaut, was sind die Auslöser für Unzufriedenheit, können dann sein Habsucht und Begierde, Unglaube, Neid, Selbstmitleid, Murren, Hadern. Ihr habt bestimmt noch eure Predigtnotizen, da sind auch die Bibelstellen genannt. Und abschließend möchte ich ein paar Vorbeugemaßnahmen nochmal nennen. Dass wir eben Zufriedenheit lernen. Dass ich, wie Paulus im Philipperbrief schreibt, dass ich lerne, mich daran zu begnügen, worin ich bin. Dass ich an die Segnungen denke und mich bewusst mache, die Segnungen von Gott. Dass ich mich freue und lobe, meine Gedanken zu Gott lenke. Dass ich fleißig bin. Glück ist nicht verbunden mit Dingen, dass ich mein Glück nicht an irgendwas dranhänge, an materielle Dinge. Und einfach diese tiefe Dankbarkeit für Grundlegendes. Und wenn ich unzufrieden bin, dann muss ich an meinem Herzen arbeiten. Wenn ich entmutigt bin, dann möchte ich uns allen sagen, ziehen wir uns nicht zurück, sondern suchen gerade dann Gemeinschaft. Also das Ziel der heutigen Predigt war, um Verständnis zu werben. Ganz speziell für die Alleinstehenden heute, dass wir uns versuchen, in deren Situation reinzuversetzen. Es ist nicht nur immer für die, die Familie haben, manches schwer oder die verheiratet sind, ist manches schwer, sondern auch für die Alleinstehenden haben eben ganz andere Herausforderungen, da Verständnis zu haben. Und uns auf die Quelle hinzuweisen, die immer Verständnis hat. Gott hat immer Verständnis. Wir sollen und wollen doch unsere Dinge zu Gott bringen. Und er kann uns den Frieden und die Ruhe geben, die wirklich weiterhilft und zählt. Also, erstens, egal welchen Stand wir haben, nur Gott hält alles für uns bereit, was wir wirklich brauchen. Also Gott, auf ihn schauen. Und zweitens, möge Gott uns helfen, dass wir einfühlsam miteinander sind, mit den Bedürfnissen unserer Geschwister und dass wir einander helfen, Gott mit unserem Leben zu verherrlichen, so unterschiedlich, wie wir auch sein mögen. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.